die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissell Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland.
Habedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und Bissl WM geht natürlich jetzt in den nächsten Tagen. Es geht sehr, sehr viel Weltmeisterschaft. Wir haben einiges vor und wie oft und fast immer mit dabei in den nächsten Tagen und Wochen. Bernd Schwickerath, servus, grüß dich.
Servus, grüß dich.
Und hoffentlich auch oft mit dabei, aber heute auf jeden Fall mit dabei, mit vollem Elan. Sebastian Böhm, servus.
Christoph, ich bin so heiß, lass uns bitte sofort anfangen.
Vom Profi. Danke, dass ich auch begrüßen werde. Vielen Dank.
Profi. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen eine Vorschau auf die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und eine auf das komplette Turnier. Wir fangen heute mit Deutschland an. Kader ist mittlerweile bekannt. Gab es am Montag, am späten Nachmittag die Bekanntgabe, ob jetzt da große Überraschungen dabei sind, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, wollen wir heute besprechen. Aber erstmal, Bernd, ist natürlich in der Saison nochmal eine ganz besondere Herausforderung gewesen mit diesem Kader und mit der Vorbereitung, weil man weiß das ja, der vorläufige Kader, der dann beim Beginn der Vorbereitung steht, ist selten oder nie der endgültige Kader, aber dieses Mal waren es schon viele Umstellungen, die es dann während der Vorbereitung noch gegeben hat und das Finale, das lang angedauert hat, also schon eine Herausforderung auch für den Bundestrainer Toni Söderholm.
Ja, absolut. Und du hast auch am Montagnachmittag gab es ja ein Pressegespräch mit ihm und Christian Künast und du hast auch gemerkt, dass Toni Söderholm nicht ganz so glücklich darüber war. Also ganz neu ist das natürlich nicht. Ist ja immer das Thema vor großen Turnieren, dass man sich nicht vorbereiten kann wie in anderen Sportarten. Aber diesmal ist es natürlich extrem, dass du die letzten Leute dazu kriegst, wenn dein letztes Testspiel schon gemacht ist. Also die haben jetzt kein einziges Testspiel mit diesem Kader gemacht, haben irgendwie 3 Trainingseinheiten wahrscheinlich jetzt noch in Finnland. Und dann muss er da irgendwie was draus basteln und klar, das sind natürlich durch Corona besondere Umstände, dass die Saison verlängert wurde und dass alles noch knapper ist als sonst. Aber jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass anscheinend Leute abgesagt haben, die ihm wohl vor ein paar Wochen noch eher zugesagt hatten. Ich meine, das kann auch immer wieder passieren, gerade in Playoff, wenn da noch was passiert. Gerade wenn du alle 2 Tage spielst, so oder noch schneller, wie es jetzt in den Playoffs der Fall war. Aber du hast ihm schon angemerkt, dass er nicht ganz so glücklich war, dass da... Ja, er hat das relativ kurz abmoderiert und hat dann kein glückliches Gesicht zugemacht und hat so nach dem Motto so, hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Ne? Also das kommt dann noch hinzu.
Ist halt auch für die Spieler eine lange Saison gewesen, Sebastian. Also tatsächlich habe ich dann auch Verständnis dafür, dass manche sagen, ich habe vielleicht Olympische Spiele auch noch in den Knochen, bin bis ins Finale gekommen. Reicht jetzt auch mal. Oder man weiß ja auch nicht, welche Wehwehchen dann die Spieler noch haben und was sie auskurieren müssen. Also insofern... Ja, ist vielleicht auch nicht für dieses Turnier nicht so der allerletzte Elan da, aber grundsätzlich habe ich dann auch teilweise Verständnis dafür, dass man sagt, okay, ist dann nochmal gut mit der Saison.
Ja, ist natürlich arg spekulativ jetzt von unserer Seite, da irgendwie jemanden irgendwie, also dann auch auf Namen einzugehen, auf Einzelne, warum die jetzt nicht dabei sein können. Weil ich ja eigentlich immer nur hier bin, um die Finanziers aus Nürnberg irgendwie zufriedenzustellen. Und die Leute, die sich am Crowdfunding da beteiligen, würde ich ganz kurz über Tom Rowe reden wollen, wenn das okay ist.
Ja,
nee, weil ich einfach Montag von der Woche war er nochmal hier für ein paar Tage in Nürnberg und dann hatte ich die Gelegenheit, nochmal eine Stunde mit ihm zu reden. Er ist jetzt Co-Trainer der Nationalmannschaft, zumindest für diese Weltmeisterschaft und ganz überraschend ist er völlig begeistert von dieser Aufgabe, total positiv und super optimistisch. Und da habe ich lang mit ihm auch darüber geredet, wie das ist, weil mich das eigentlich jedes Jahr umtreibt, dass du da so und so viele Leute nominierst, zu Nationalspielern machst, dürfen das sich dann auch Nationalspieler nennen, aber sind halt doch weit entfernt von der Eishockey-Weltmeisterschaft dann damit dabei zu sein. Wie motiviert man da über die Wochen, was sagt man denen und sowas? Und war eigentlich ganz interessant, weil ich da immer so ich habe da so einen sehr negativen Ansatz und er sagt halt einfach, das völlig egal, wann du da ausscheidest, es wird dich als Spieler immer weiterbringen, wenn du mit dabei bist, wenn du einfach Länderspiele hast, wenn du diese Testspiele gegen die Slowakei, gegen die Schweiz, wenn du die mitnehmen kannst, bringt dir das immer weiter. Und das beste Beispiel, und sorry, es ist halt auch ein Nürnberger, es gibt sicher auch andere Beispiele dafür, aber es ist halt Daniel Schmölz, der letztes Jahr ganz nah dran war an der Eishockey-WM in Lettland und der jetzt mit nach Finnland darf, auch aufgrund dessen, dass Toni Söderholm eben letztes Jahr gute Erfahrungen mit ihm hatte. Also nur, um das mal irgendwie auch über die Spieler dann zu reden, die da immer auf der Kippe sind und die dann eventuell nicht dabei sind. Da sind ja auch sehr viele Junge jetzt dieses Jahr wieder mit dabei gewesen. Das glaube ich, wird sich nur positiv auf diese Karrieren auswirken. Also ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert, weil ich fand es immer extrem undankbar, diese Zeit für diese Nationalspieler, die dann irgendwie doch nicht so wirklich Nationalspieler sind.
Ja, ich finde es tatsächlich jetzt auch in dem Fall ganz geil, dass ich zum Beispiel Karatschun, den hatte ich jetzt auch nicht so groß auf dem Zettel, der hat natürlich eine geile Saison gespielt, aber halt auch neben den Spink Brothers, da, wenn du dich gut anstellst, das hat er getan, da machst du deine Buden, 18 waren es jetzt, da macht er natürlich in dem letzten Vorbereitungsspiel in Schwenning dann auch noch eine Bude, und das ist halt auch so vom Spielertyp so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, wie Daniel Schmölz, einfach halt auch einer, der Kraft hat und natürlich auch mal dahin geht, wo es wehtut, und entweder du kannst dich halt dann in so einer Vorbereitung qualifizieren, wie es Karatschun schon geschafft hat, oder halt dann wie Schmölz über mehrere, dass du halt im Kopf des Bundestrainers bleibst und er weiß, okay, ja, dann vielleicht dieses Mal nicht, also letztes Jahr Lettland, aber dann beim nächsten Mal. Insofern finde ich das schon auch ganz cool. Es gibt halt ein paar, bei denen ist es eigentlich von Anfang an klar, dass es nicht klappt, aber ich finde, es gibt jetzt auch Beispiele in dem Kader, dass Toni Söderholm da auch jedem eine Chance gibt, und wenn du dich gut präsentierst, aber dann bist du dabei. Ja?
Oder viele Beispiele. Aber hallo. Ja? Und ich habe genau über dasselbe Thema auch mit Toni Söderholm gesprochen mal, und er hat auch gesagt, es gibt niemanden, der zur Nationalmannschaft fährt, dann wieder wegfährt und dann schlechter ist. Und das fand ich auch ein ganz gutes Argument. Also er hat natürlich auch gesagt, für viele, die in diesen ersten Vorbereitungsphasen dabei sind, hat die Saison natürlich auch relativ früh geendet, sonst könnten sie ja gar nicht dabei sein. Und während die anderen dann noch teilweise 2, 3, 4 Wochen weiterspielen, wärst du schon in der Sommerpause. Die Sommerpause ist eh lang, die geht für die meisten ja jetzt eh von Mai bis mindestens August. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man zumindest noch, und sei es nur eine Phase mit 4, 5 Trainingseinheiten und 2 Spielen nochmal miterlebt. Ne? Allein mal dieses Gefühl haben, zur Nationalmannschaft zu gehören, diese Abläufe da kennenzulernen und halt das Tempo ist ein anderes, du bist mit wirklich guten Spielern dabei, es wird noch anders an dir gearbeitet. Also er meinte auch, selbst wer nicht mitfährt, alle profitieren davon, selbst wenn sie nur eine Woche bei der Nationalmannschaft sind.
Da sind jetzt natürlich ein paar Namen, also allen voran jetzt in der Verteidigung Mario Zimmermann, dann natürlich der angesprochene Schmölz, ein Taro Jentsch auch, der jetzt bei der Weltmeisterschaft dabei ist, Karatschun haben wir schon angesprochen, natürlich Soramies, Ex-Ingolstadt, jetzt Augsburg, so die Namen, die sich dann da in den Vordergrund gespielt haben. Insgesamt 9 Spieler, die ihre erste Weltmeisterschaft spielen in diesem Kader. Ja, und dann natürlich auch ein paar, die fehlen. Bernd, gibt's da so einen, den du komplett vermisst oder gedacht hast, boah, den hätten sie noch gut brauchen können, hätte ich schon gern gesehen. Also ich spreche jetzt nicht von Leon Dreiseitel, da ist klar, warum er nicht im Kader steht, aber jetzt so eher aus der DEL oder vielleicht auch aus Schweden.
Ja, also ich finde, das sind natürlich, also können wir eigentlich all die großen Namen aufzählen, die jetzt nicht dabei sind. Kahun tut natürlich
ja, richtig Ja, Kahun weh, ist halt verletzt.
Der wäre ja sogar dabei gewesen, ist halt verletzt. Dann reden wir über Rieder und Kühnhackl. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass die nicht dabei sind. Und auch da wurde jetzt nicht genau drauf eingegangen, sind die vielleicht verletzt oder ist da was Familiäres oder man weiß es nicht genau. Und dann jetzt aktuell hätten da wahrscheinlich die meisten gedacht, dass so ein Freddy Tiffels dabei ist und dass so ein Patrick Hager, aber die beiden haben laut Toni Söderholm auch abgesagt, also nicht, als hätte er sie nicht angefragt, sondern die haben abgesagt. In der Abwehr reden wir mit Marco Novak, auch verletzt. Also das sind alles Leute, ich denke, boah, die hätten dem Team schon ganz gut getan, die sind vor allen Dingen erfahren, die haben sowas schon mal erlebt, die wissen, wie es geht, sind vielleicht in kritischen Situationen dann auch nicht so nervös, wie jemand anders jetzt zum ersten Mal dabei ist. Ja, die tun schon alle weh, würde ich sagen.
Ganz ehrlich, Frage an euch beide, was fällt euch spontan zu Samuel Sorami ein?
Ehrlich gesagt fast nichts, wenn ich ehrlich bin.
Ich weiß, dass, also ich denke da natürlich immer sofort an Antti Soramies, der alle Spiele überträgt. Auch, ja. Ja, und das ist eigentlich auch immer ganz cool, wenn man den trifft und Mannheim spielt, mit dem kannst du schön über Eishockey sprechen. Das ist ein absoluter Fachmann, der hat auch klare Meinungen. Und
Gut, erklären, wer das ist.
Ich habe doch gesagt, der überträgt, also der macht für Radio Regenbogen, ist es, oder? So. Ja, für Radio Regenbogen macht er die Live-Übertragungen von den Adlerspielen und ist auch bei den Auswärtsspielen immer mit dabei. Also den triffst du, wenn Mannheim jetzt auch hier im Süden spielt, dann triffst du den eigentlich immer und kannst dem immer was fragen zu den Adlern und es kommt immer was, was du vorher nicht gewusst hast. Also der kennt natürlich die Mannschaft auch sehr, sehr gut. Sein Sohn Samuel Sorami ist jetzt in Ingolstadt gespielt zuletzt, jetzt wechselt er nach Augsburg. Ich finde, das ist einfach ein Rollenspieler in der DEL. Mich hat es überrascht, dass der bei der Weltmeisterschaft mit dabei ist. ja, Toni Söder wird was sehen, was er brauchen kann. Oder es ist halt einfach auch so klar zu zeigen, okay, dann nehmen wir halt die Jungen mit und machen dann auch mal den Umbruch, wenn wir Absagen bekommen. Und das haben wir, also ich habe das auch gefordert und ich finde das gut. Auch so Mario Zimmermann, den ich jetzt nicht als absoluten DEL-Top-Verteidiger noch nicht einschätzen würde. Aber irgendwann musst du halt sagen, okay, die haben das Potenzial, dann nehme ich die mal mit und mit denen will ich spielen. Und bei Zimmermann ist es zum Beispiel auch so, dass er, glaube ich, ganz gut zu dem Spielstil passt, den Toni Söderholm sehen will. Insofern ist es für mich verständlich. Es ist ein kleinerer, beweglicher Verteidiger, der gern die Scheibe am Schläger hat. Ja, und dann ist es, finde ich, gut, dass man dem auch mal die Chance gibt, bei der Weltmeisterschaft mit dabei zu sein und sicherlich nicht sofort das Niveau zu haben, aber vielleicht sich ans Niveau rantasten zu können.
Ja, ist mir ein bisschen zu, wie will ich es nennen? Ja, das ist ein bisschen zu schön erzählt, finde ich, weil der ist ja nicht dabei, weil Toni Söderholm sagt, komm, ich habe hier einen Kindergeburtstag, da ist noch ein Platz frei, komm doch auch noch mit, sonst sitzt du traurig allein zu Hause. Sondern er ist natürlich dabei, weil viele andere abgesagt haben oder irgendwie sonst nicht könnten, ne?
Ja, aber so habe ich es auch nicht erzählt. Also, dass du darfst mal mit, sondern
so
also.
Du kamst bei mir an.
Na ja, gut, dann hast du es falsch verstanden. Aber also wenn alle Verteidiger da wären, dann wäre der nicht mit dabei. Ja. Und wenn nicht alle Verteidiger mit dabei sind, dann kannst du sagen, okay, dann nehme ich halt noch einen 35-Jährigen mit. Ja, und gib dir nochmal einen Zuckerl. Oder du sagst, du nimmst einen Anfang 20-Jährigen mit, von dem ich auch glaube, dass er das Potenzial hat, das Eishockey zu spielen, das ich sehen will. Ja, also dann, und deswegen ist es gut, finde ich, dass die Entscheidung dann für den 20-Jährigen in dem Fall ausfällt und nicht für den Mitte, Ende 30-Jährigen.
Ja, das ist ja immer wieder das Gleiche, dass wir da über Spieler reden, deren Spielanteile dann bei der Weltmeisterschaft ja jetzt nicht ganz so groß ausfallen werden. Ich glaube, das ist keine kühne Prognose. Aber ich finde es generell auch gut und ich finde es, egal unter welchen Voraussetzungen, finde ich es gut, dass da gerade für Weltmeisterschaften, glaube ich, haben wir auch letztes Jahr und eigentlich immer wieder drüber geredet, dass da auch ein bisschen perspektivisch gedacht wird und da ist Zimmermann ja definitiv einer. So Ramis finde ich einfach wirklich spannend. Ja, was sieht ein Bundestrainer in einem Spieler, der in der DEL halt seine 10 Punkte macht und auch Rollenspieler im Verein ist? Was sieht er da, was einer deutschen Nationalmannschaft auf dem Niveau weiterhelfen kann? Weil so ganz jung ist er ja auch nicht mehr. Ne? Der ist auch schon 23, hat auch schon ein paar DEL-Jahre hinter sich. Bei Karacun sehe ich selbst das ist halt der Spieler, der einfach unglaublich auf die Nerven gehen kann, ne? Also ja. In der DEL ja. Und vielleicht dann halt auch bei Eishockey-Weltmeisterschaften. Also das ist halt seine Qualität und ist im Übrigen immer Spieler, den ich bei eigentlich all seinen Stationen bisher, habe ich mir immer gedacht, da geht eigentlich noch mehr. Ne? Also der hat so richtiges Power-Forward-Potenzial, finde ich, kann auch wirklich, ist sehr, sehr auffällig, ist immer präsent und hat einen guten Abschluss auch. Spieler, der, finde ich, immer aus seinen Möglichkeiten das meiste rausgeholt hat. Vielleicht ist es jetzt einfach so weit, dass er das jetzt geschafft hat in der Saison. Und finde ich ja sehr spannend. Nationale ist, glaube ich, auch einer, den man vielleicht ein bisschen öfter sehen wird bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft als jetzt an Soramis.
Genau, ich will den auch in der Rolle sehen, die er jetzt zum Beispiel in Schwenningen gespielt hat. Ja, nicht so irgendwie so dritte Reihe ein paar Checks fahren und fertig und Gegner irgendwie die beste Reihe des Gegners vielleicht mal ärgern und denen auf die Nerven gehen, sondern auch vielleicht in der Reihe mit zwei, die auch scoren können und die ihn auch einsetzen können, damit er seine Qualitäten ums Tor rum auch einsetzen kann. Weil wie gesagt, er hat mit den Spinks gespielt bei den Schwenninger Wild Wings. Die spielen dann zusammen und brauchen einen, der eben die Arbeit macht und aber auch mal Tore schießt. Und das hat er gemacht. Und wenn du die Qualität hast und dann auch diese Rolle einnehmen kannst im Club, dann kannst du es vielleicht in der Nationalmannschaft auch. Und dann, ja, warum denn nicht den irgendwie mit einem, keine Ahnung, Stützle Leubel oder so zusammenspielen lassen oder sowas? Fände ich total interessant. Ist halt die Frage, ob du das dann auch ausprobieren kannst bei einem Turnier, weil es geht halt gleich voll los, ja, mit einem wichtigen Spiel gegen Kanada. Aber da.
Ja, wobei ich sage, wenn, kannst du es jetzt ausprobieren, weil bei Olympia geht's nicht, da hast du nur deine 3 Gruppenspiele, dann geht's zur Sache, aber bei der WM hast du 7 Spiele, ich finde, da kannst du auch mal bei einem was ausprobieren.
Ich finde auch interessant, wie die Reihen dann aussehen werden, weil wir haben jetzt über zwei dieser Landshuter-Reihe gesprochen, Nico Kremmer ist ja auch nicht mit dabei, also Kremmer, Kühnhagel, Rieder war das, richtig, also ja. Es sind einfach, das war auch so eine Reihe, die der Mannschaft ja vor einem Jahr einen bestimmten Charakter gegeben hat, einfach mit diesem Einsatz, Penalty-Killing gut, Schüsse geblockt und so weiter, gearbeitet und jetzt sind Das ist halt auch so faszinierend, finde ich, bei Eishockey-Weltmeisterschaften. Diese Mannschaft hat ja ein ganz anderes Gesicht als vor einem Jahr. Und allein schon mal interessant, wer wie zusammenspielen wird und wie sich dann auch vielleicht Chemie entwickelt zwischen Reihen und wie nicht. Also wer ist der Nummer 1 Center, wenn jetzt Dominik Kau nicht mit dabei ist? Wer zieht das Powerplay auf? Stützle, wen bekommt er zur Seite gestellt? Wer spielt mit Nöbels und Föderl? Und so weiter und so fort. Da gibt's so viele Fragezeichen jetzt noch in den paar Tagen zwischen Montag, Kaderbekanntgabe und Freitag erstes Gruppenspiel gegen Kanada. Also schon spannend.
Absolut. Und Ich muss aber ganz kurz zurückgehen zu einem anderen Punkt, weil einer von euch ja gerade eben gesagt hat, dass der Soramis ja gar nicht mehr so jung ist und 23, was sieht so ein Söderholm in dem? Und das habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich mir auch gesagt, egal, vielleicht ist er ja trotzdem, weil ich ihn natürlich nicht so oft auf dem Schirm habe, vielleicht ist er ja doch viel besser, als ich eigentlich denke und er ist gut. Aber im Umkehrschluss habe ich mir dann gedacht, was muss Dominik Bock eigentlich machen, um irgendwann mal für Deutschland spielen zu dürfen? Also, ich meine, wenn der nicht mal bei diesem Kader, bei den Voraussetzungen, die dieses Turnier hat, jetzt irgendwie auch nur andersweise eine Chance hat, obwohl der wieder in der DEL spielt, obwohl der vor Ort ist, obwohl der Meister geworden ist. Also, Dominik Bock ist und bleibt für mich ein komplettes Rätsel im Verhältnis dazu, was er eigentlich mitbringt an Fähigkeiten und wie wenig irgendwie Trainer dann trotzdem von ihm halten. Völlig kurios für mich.
Wir sind ja der Podcast der maximalen Transparenz. Ich versuche gerade derweil über die Homepage theahl.com einen Zwischenstand aus den Calder Cup Playoffs.
Oh, nicht so einfach, dann geh mal vor.
Also DEL.org ist ja schon keine gute Homepage, aber...
Ja, die AHL ist eine Vollkatastrophe.
Ja, absolute Vollkatastrophe. Aber wenn ich das
versuch so mal Eiszeiten sehe, daraus zu finden, das ist auch ein Highlight.
Ja, genau. Also wenn ich das so richtig sehe, haben leider die beiden Vereine, um die es aus Sicht der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft geht, leider ihre Play-In-Turniere oder ihre Play-In-Runden gewonnen, richtig? Rochester und Rockford sind dann weitergekommen, soll heißen, dass man auf Reichel und Petarka auch noch ein bisschen warten muss dann, ne? Und hoffen muss, dass sie möglichst schnell gegen
genau, das hat Chicago auch gesagt, das wäre irgendwie frühestens am 19. vorbei, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann, ja, muss man halt gucken, wie es läuft.
Aber wenn wir schon
spätestens dann, Leute, Entschuldigung, spätestens, nicht frühest.
Aber wenn wir schon in Nordamerika sind, dann sprechen wir doch jetzt mal über die drei. Also einen haben wir schon angesprochen mit Stützle, aber natürlich auch mit Grubauer und Seider. Also das sind halt dann die drei großen Namen, Grubauer, Seider und Stützle im Tor, Verteidigung und im Sturm, also in allen Mannschaftsteilen. Da erwarte ich mir schon viel, da freue ich mich auch drauf. Da hätte ich gerne vor allem von Stützle jetzt in der Vorbereitung noch ein bisschen mehr gesehen. Bin mal gespannt, wie es dann beim Turnier sein wird. Aber ja, das sind schon welche, die dir natürlich erstens Stabilität geben, schon Erfahrung haben, obwohl sie 2 von 3 noch sehr, sehr jung sind. Und dann einfach eine Qualität, die du schon, ja, die du teilweise bei Turnieren einfach nicht von Anfang an mit dabei hast. Dass du, wenn du es in jedem Mannschaftsteil so einen guten NHLer mit dabei hast.
Sollen wir das mal irgendwie strukturieren und irgendwie mal nach Mannschaftsteilen gehen? Da könnten wir nämlich direkt mit Herrn Grubauer anfangen, ja, der natürlich wirklich eine harte Saison gespielt hat. Ich meine, wir waren uns alle einig, dass er wahrscheinlich nicht so gut ist, wie er in der Vorsaison war, als er ja unter den Top 3 zur Wahl beim Torwart des Jahres war in der NHL. Dass er vielleicht nicht ganz in diese Kategorie gehört, war uns klar, aber ich glaube, wir sind uns auch alle sicher, dass er deutlich besser ist als das, was er dieses Jahr gezeigt hat. Also wir reden ja wirklich von Fangquoten deutlich unter 90, von deutlich mehr als 3 Gegentoren, von diesen ganzen Spezialstatistiken wie Safe Above Expected und all sowas, wo er viel, viel mehr durchgelassen hat, als er eigentlich müsste. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist der dann trotzdem für euch die ganz klare Nummer 1, weil er halt grundsätzlich von seinem Standing und grundsätzlich von seinen Qualitäten natürlich der beste deutsche Torhüter ist? Oder sagt er, na gut, wenn wir mal gucken, wie Niederberger letztens die Playoffs gespielt hat und generell auch schon im Nationalmannschaftstrikot schon gespielt hat, warum ist das eigentlich kein 50-50-Ding oder warum hat Niederberger nicht auch die Nase vorn?
Ich denke, das ist die Self-Percentage angesprochen von Grubauer, die nicht optimal war natürlich in dieser Saison und die Leistung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass immer noch ein NHL-Starting-Goalie, der da kommt. Ja? Und also das, so viele sind da auch nicht mit dabei bei dem Turnier. Wenn du natürlich ein sehr guter NHL-Starting-Goalie bist, ist das nochmal was anderes, aber das ist ein NHL-Torwart und hat natürlich dann entsprechend schon mehr Niveau. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir eine richtige Rotation dann sehen zwischen Grubauer und Niederberger, denn ja, warum denn nicht? Niederberger hat die Form dann auf jeden Fall, er hat jetzt den Riesenerfolg, also für Grubauer war die Saison Downer, für Niederberger ein Riesenerfolg mit Shutouts im Viertel, Halb und Finale in den letzten Spielen jeweils. Also einfach richtig stark gespielt. Insofern, warum denn nicht? Also ich sehe Grubauer immer noch vorne, aber ich glaube jetzt nicht, dass da Niederberger der klare Backup ist.
Also sehe ich anders. Ich sehe da Niederberger als 1, ist aber Toni Söderholm wahrscheinlich relativ egal, wie ich diese Situation betrachte, ich denke, das wird halt einfach vollkommen auf den Turnierverlauf ankommen. Ne? Also wenn du mit einem 4-0 gegen Kanada startest und da aus irgendeinem Grund Dustin Strahlmeier drin war, dann wird er halt erstmal den Vorteil haben. Aber allein diese Vorrunde dauert ja bei Eishockey-Weltmeisterschaften, die dauert nicht lang, aber es sind halt sehr, sehr viele Spiele da gleich am Anfang. Und da kann sich gerade auf der Torhüterposition unglaublich viel noch ändern und passieren. Und ja, also ich glaube, das ist absolut eine Stärke dieses Kaders. Da kann man sich, glaube ich, auf alle drei verlassen. Und da ist vielleicht der NHL-Star, hat er am wenigsten Verantwortung, also im Gegensatz zu seinen beiden anderen, um dann gleich mal die Überleitung auf die Verteidigung zu bringen.
Da ist Moritz Seider auf jeden Fall in der Verteidigung derjenige, der ja sehr, sehr viel Eiszeit haben wird, natürlich auch in den Special Teams, klar, das erste Powerplay dann auch anführen wird und auch in seinem jungen Alter einfach schon der Nummer 1 Verteidiger, an dem sich die anderen dann hochziehen. Rechte Seite, Seider, Holzer, Wissmann, Bittner. Linke Seite, Moritz gut. Müller, Jonas Müller, Wagner und Zimmermann.
Nicht gut. Würdest ja, also eigentlich, dass die rechte Seite viel, viel stärker ist.
Ja gut, aber wenn da Moritz Seider spielt auf der rechten Seite.
Also und halt ich nenne es einfach Deutschland, ne? Deswegen passt das doch ganz gut. Aber ich würde sagen, Seider ist mit Abstand der Beste, Holzer ist, würde ich mal sagen, der Zweitbeste. Und dann, ja, also ich finde Bittner auch solide, absolut.
Ja, Wissmann hat eine Megasaison
gespielt. Dann kommen wir erst zu Wissmann, den ich ja schon zu Olympia gefordert hatte, wo der Herr Böhm ja noch hier die Konrad-Adenauer Fahne durch den Podcast geschwenkt hat.
Ich kann mich nicht erinnern. Ja.
Nee, also ernsthaft, ich finde die rechte Seite richtig, richtig gut. Die Frage ist halt, weil die wirklich deutlich besser sind, finde ich, als die Linksschützen, ob du nicht sagst, du tust auch zwei Rechte zusammen.
Meinst du? Ja, du hast dann natürlich schon auf der linken Seite, also du hast ja mit Fabio Wagner einen, der eher defensiv spielt. Du hast Jonas Müller hat sich jetzt auch eher zu diesem Allrounder entwickelt und auch nicht mehr so einer, der groß scored. Gut, Moritz Müller hat jetzt in der Saison gut gescored, aber ist klar, welche Rolle er hat neben Moritz Seider. Also hast du auf der rechten Seite einfach auch ein bisschen mehr Scoring-Potenzial und vielleicht dann der Aufbau eher auch über diese Seite. Ne? Also gerade so, also Wissmann jetzt auch wirklich in dieser Saison, wie oft er die Scheibe kontrolliert aus dem eigenen Drittel rausbringt und vielleicht sogar noch ins Gegnerische reinbringt. Und Holzer haben wir auch gesehen, vor allem letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, wie der halt einfach gegen den Druck von schnelleren Forecheckern und aggressiveren Forecheckern einfach auch die Erfahrung hat von NHL, AHL, KHL. Das ist schon, da ist dann, glaube ich, schon mehr Stabilität auf der rechten Seite, das auf jeden Fall.
Lass uns doch mal ganz kurz über Moritz Seider reden, weil bei jedem anderen jungen Spieler hätte ich jetzt dann irgendwie Bedenken, dass er nach dieser ersten NHL-Saison überhaupt sehr viel Eishockey in den letzten Jahren, ja auch Weltmeisterschaft dann noch spielt und immer gefordert, immer viel Eiszeit, auch in Schweden schon, dass da irgendwann mal, muss man da einfach sagen, okay, dem geht vielleicht in die Kraft und die Konzentration dann auch so ein bisschen dann aus. Bei Moritz Seider mache ich mir da aus irgendeinem Grund überhaupt keine Gedanken. Also der kann da potenziell auch auf dem Niveau, glaube ich, einfach 30 Minuten runterreißen und auf den kann man sich einfach wirklich nur freuen, dann bei diesem Turnier auch. Bin gespannt, wie er diese Mannschaft jetzt dann ein weiteres Mal vielleicht tragen kann und inwiefern er sich da auch nochmal weiterentwickelt hat gegenüber seinen letzten Einsätzen dann in der Nationalmannschaft.
Ich meine, er hat sich ja eh schon immer weiterentwickelt. Ne? Also ich meine, wir sagen ja jedes Jahr, mein Gott, hat der wieder einen Schritt gemacht. Ne? Jetzt hat er natürlich, was wir so aus der NHL gesehen haben, auch einen großen Schritt gemacht und ich glaube, dass der mittlerweile da auch in die Kabine kommt. Der Mann ist jetzt 21 Jahre alt und ich glaube, der kommt da trotzdem in die Kabine und ist einer der Chefs. Ne? Das darf man, glaube ich, mal nicht unterschätzen. Also nicht nur spielerisch, weil er halt der beste Eishockeyspieler in dieser Mannschaft ist, sondern auch von seinem Charakter her. Ne? Also der Mann kann reden, er ist groß, also er ist körperlich groß und hat deswegen eine ganz andere Präsenz. Also ich glaube, dass er neben wahrscheinlich Müller und Holzer und wahrscheinlich schon der Chef da in der Kabine ist mit 21. Ne?
Ob er jetzt da der Chef ist, weiß ich nicht, aber also weiß ich nicht, ob er so viel spricht auch dann in der Kabine, aber ja, da kommt halt ein kommender oder vielleicht jetzt schon NHL Superstar, ja, also zumindest mal Kandidat für den Rookie des Jahres und kommender NHL Superstar und das ist natürlich dann, da schauen die anderen natürlich dann schon hin und schauen sich wahrscheinlich auch was von seiner Spielweise, von seiner Art auch ab. Übrigens, weil du gesagt hast, groß, 1,93, ja, Moritz Seider, da auch bei der rechten Seite, ne? Seider 1,93, Wissmann 1,94 und 90 Kilo, Holzer 1,90 und knappe 100 Kilo und Bittner ist jetzt zwar nur in Anführungsstrichen 1,80, aber auch breit, also da ist auch Ja, doch, Kraft vorhanden auf jeden Fall in der Verteidigung. Wie ist es mit der Mobilität? Wir haben zum Beispiel jetzt einen Marcel Brandt nicht mit dabei. Über Mario Zimmermann haben wir gesprochen, eher ein kleinerer Verteidiger. Aber wie wird dann der Aufbau aussehen von Deutschland? Wie werden sie Eishockey spielen? Denn ein Punkt war doch auch bei den Olympischen Spielen, dass sie mit dieser Spielweise, ja, wir kontrollieren die Scheibe, wir erinnern uns an die Situation, Eric O'Dell, der jetzt übrigens auch wieder dabei ist für Kanada, gegen Marco Novak, gleich die erste Situation, eigentlich die Situation, die übrig geblieben ist von den Olympischen Spielen, dieser harte Check, weil es einfach nicht ganz schnell genug gegangen ist im Aufbau. Also wird da auch wenn jetzt Moritz Seider dabei ist, Bernd, Deutschland was ändern und vielleicht ein bisschen unkomplizierter nach vorne spielen, ein bisschen schneller wieder?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also klar, das große Problem ist, die meisten davon haben jetzt, oder was heißt die meisten, aber einige haben nicht ein einziges Testspiel erlebt. Aber wie ich eben schon mal sagte, 7 Spiele, da kann es vielleicht auch mal sich so ein bisschen entwickeln. Problem ist natürlich an dem Spielplan, du spielst gegen 2 der vermeintlich 3 Besten direkt am Anfang. Der große Vorteil war meiner Meinung nach im vergangenen Jahr, dass die am Anfang relativ leichte Gegner hatten. Die konnten gegen Italien erstmal schön reinkommen und sowas. Das ist dieses Jahr nicht. Du musst also sofort dabei sein. Und gerade mit der Erinnerung an erstes Spiel bei einem Turnier gegen Kanada, verloren. Nach 5 Minuten sah es nicht gut aus und dann sind wir irgendwie nie mehr auf die Beine gekommen. Werden die bestimmt nicht sagen, ach, wir lassen es mal easy angehen gegen Kanada. Die wollen bestimmt direkt ein Statement setzen. Trotzdem glaube ich, die werden es rein taktisch nicht sonderlich einfach halten. Also nicht einfacher als sonst, weil ich glaube, die denken sich, in 7 Spielen kann man sich auch entwickeln.
Schauen wir auf den Sturm, oder?
Gern.
Ganz kurz, eine Sache noch zur Verteidigung. Ja. Es könnte ja noch der Herr Gawanke mal rüberkommen. Ne? Also man weiß es noch nicht, wie es da genau läuft. Aber grundsätzlich hat Toni Söderholm jetzt nochmal gesagt, dass er ihn irgendwie noch nicht komplett abgeschrieben hat. Ne? Also es ist schon grundsätzlich möglich. Seine Mannschaft liegt 0-2 zurück in den Playoffs in der AHL. Ja, wer weiß, vielleicht ist das jetzt bis zum Wochenende vorbei und er kommt dann Anfang nächste Woche noch nachgeflogen. Ne?
Wo siehst denn du da einen Zwischenstand? Ich sehe da nur.
Ich bin bei Flashscore.
Und gar nichts.
Ich bin unfassbar. Bei Flashscore. Die liegen 0-2 zurück. Die Manitoba Moose gegen die Milwaukee Admirals. Und am 12.2. ist das Spiel 3.
Am 12.2. Ja.
Am 12.2.
Also. Okay.
Jetzt sehe ich es auch
hier. Ja, aber das ist halt alles. Wissen wir nicht, ne? Also ist alles Spekulation. Wir wissen, klar, da ist ein Dreiseitel noch unterwegs, da ist ein Nico Sturm noch unterwegs, Avalanche hat es weitergekommen in die nächste Runde, da ist eben in der AHL ein Gawanke und Reichel und Peterka habt ihr schon angesprochen. Da sind natürlich noch ein paar, aber ja, immer abhängig davon, wie lange die noch drin bleiben und natürlich auch, ob sie dann auch ja spielen wollen, ob das sonst auch hinhaut.
Ich meine, Gawanke wäre nochmal ein richtiges Update. Ne? Ja. Also das wäre schon richtig
krass. Aber ja, auch wieder ein Rechtsschütze.
Auch und Novak, der fehlt auch wieder ein Rechtsschütze. Das heißt, du hast echt eher einen Abwehrpunkt auf der linken Seite. Ne? Aber komm, wir kommen zu den Stürmern.
Es gibt ein paar, die schon viele Weltmeisterschaften auf dem Buckel haben. Also diejenigen, die man erwartet hat, auch im Kader. Ein Yasin Elis zum Beispiel, ein Stefan Leubel, ein Marcel Nöbels, Leo Pföderl, natürlich Matthias Plachter mit dabei. Ein Tim Stützle, der seine erste Weltmeisterschaft, sein erstes Länderspiel jetzt überhaupt auch erst gemacht hat, was auch ganz schön krass ist, aber er ist halt auch erst 20. Ja, und dann so eine Mischung aus eben dieser Breite, die man hat weiterhin in der DEL an erfahrenen Stürmern, so ein paar neue Elemente, jüngere Spieler auch, mit Michael ist natürlich auch ein AHLer mit dabei. Aber wenn wir schauen, wir haben viele aus der DEL, wir haben eben Leubel in Schweden, also noch Schweden, jetzt zumindest in der vergangenen Saison Schweden, Michael ist eben aus der AHL und mit Tim Stützle einen AHLer. Also es ist einfach größtenteils DEL. Und da hatte ich eigentlich zuletzt immer so den Eindruck, okay, es hat sich dann gut, Kahun ist nicht mit dabei, über Kühnhackl und Rieder haben wir schon gesprochen, aber wir hatten da ja auch Leute, die in internationalen richtig guten Ligen dann spielen und die fehlen jetzt alle. Also es ist halt vor allem ein DEL-Sturm dieses Mal.
Ja, ich sehe auch die ganz große Tiefe, sehe ich da nicht. Ne? Das war ja in den letzten Diskussionen, die wir da geführt haben, immer ein großes Thema. Wen lässt man da eigentlich weg und so? Und ich tue mir jetzt auch, weil ich das gerade parallel mache, irgendwie schwer, da so Reihen zusammenzustellen. Also wollen wir es einfach mal durchgehen. Also Stützle, ja. Du hast ja mit Toni Söderholm gestern noch privat geredet. Wo wird der spielen?
Wir wohnen jetzt zusammen.
Oder außen?
Also die Frage war halt, da Stützle ja die Saison außen begonnen hatte in Ottawa und dann nicht so ganz ins Tritt kam, dann ist er ja rund um die Weihnachtszeit ein bisschen vorher auf Center gewechselt, ist dann wirklich sehr, sehr gut geworden, hat ja eine seine beste Saison gespielt. Also ich meine, da war er jetzt dann der Zweite und es gab mehr Spiele, deswegen war es jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, dass er mehr Punkte holt, aber er hat ja am Ende fast einen Punkt pro Spiel gemacht und das über Monate. Ja, die Frage, liegt das daran, wird er spielen? Und Toni Söderholm sagt ganz klar, wir sehen Tim in der Mitte, weil er dann häufiger den Puck hat und weil es gut ist, wenn er den Puck hat. Und weil er das Spiel gut aufziehen kann. Und er sagt halt auch, er hätte sich defensiv wirklich verbessert. Und das ist in der Mitte natürlich wichtiger. Klar, jetzt kann man grundsätzlich darüber diskutieren, gibt es überhaupt noch in jeder Spielsituation diese klare Aufteilung? Ist es nicht manchmal so, dass einfach der gerade dann in der Mitte steht, wenn der Gegner den Gegenangriff macht, dass der dann halt die Center-Aufgaben übernimmt? Klar, es ist nicht mehr so ganz klar getrennt. Erinnern wir uns an Reiche Nöbels Föder. Das ist ja eigentlich gar kein ein richtiger Center. Und die haben es auch zu dritt hinbekommen, vergangene Saison in Berlin. Trotzdem hat sich Stützle defensiv wirklich verstärkt, also oder ist echt besser geworden, sagt er ja selber auch von sich, dass das so seine Hauptaufgabe dieses Jahr war, dass er da stabiler werden will und nicht nur als junger, schneller Mann, der nach vorne denkt. Und deshalb wird er auch von Söderholm ganz klar in der Mitte gesehen. Wahrscheinlich Top-Center erste Reihe, ne?
Und wer spielt dann genau, da draußen?
Wer spielt daneben, ja?
Ja, das ist die große Frage. Also macht man dann, nimmt man halt, also Föderl, Nöbels wird man wahrscheinlich nicht auseinandernehmen, die werden zusammen in einer Reihe spielen. Packt man da Stützle als Center mit dazu? Wäre das eine Überlegung? Oder lässt man Nöbels doch lieber selber Center spielen und hat dann noch einen anderen Flügel? Also ich bin mir echt, ich weiß es nicht, was, also ich könnte mir Stützle, Föderl, Nöbels könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir dann aber auch sowas vorstellen, dass irgendwie Stützle und Leubel vielleicht in eine Reihe spielen. Wobei dann fehlt der Leubel wieder als Center. Und sowas wie Caraccio mit dazu, Stützle und Fischbuch eine Kombination, aber die wollen beide auch halt natürlich die Scheibe haben. Wahnsinnig genau, schwierig.
Noch
ja, ja genau, Plachter ist auch noch. Ja, aber Plachter sehe ich, glaube ich, eher so. Also ich könnte mal sowas wie Leubel, Plachter und da vielleicht so ein Schmölz dazu oder Karatsch und sowas könnte ich mir auch vorstellen. Oder auch Leubel, also, Schmölz.
Das heißt
und
natürlich nichts, aber beim Spiel gegen Österreich war Stützle Center, rechts war Fischbuch, links war Michaelis. Finde ich auch nicht so schlecht und vielleicht, ja, nimmst du den Plachter dafür dazu. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass die eine Reihe mit Karun, Schmölz, Plachter natürlich komplett auseinandergefallen ist, weil Karun nicht mehr da ist und andere Spieler dazu sind. Vielleicht wird dann der Plachter frei werden. Ja, ich weiß nicht.
Was mir auch auffällt, so was mir, also ich muss doch wirklich sagen, jetzt weil wir jetzt gerade über Center sprechen, also so die drei Top-Center der letzten Jahre, auch bei Turnieren oder nicht Turnieren, aber kombiniert würde ich halt dann sagen, Dreiseitel, Kahun, Hager war immer noch so Nummer 3 Center. Und was so einfach fehlt, ist so ein richtiger Playmaker. Aber ja, das ist mir jetzt eigentlich auch schon in der Endphase der DEL-Playoffs aufgefallen. Sowas gibt's eigentlich fast auch gar nicht mehr. Also wirklich so ein, der Vorbild. Also Kahun wäre natürlich dieser Mann gewesen, ne? Sondern ich hätte dann, glaube ich, auch Kahun und Stützle wäre dann, glaube ich, schon auch eine Kombination gewesen, die du hättest spielen lassen müssen.
War nicht Kahun, Stützle, Dreiseitel unsere erste Reihe für Olympia 22, die wir mal aufgestellt haben?
Ja, schon. Von manchen. Ja, nicht von allen. Also, ne? Aber, also diesen, also Plachter braucht ja auch einen, der in die Dinger auflegt natürlich, ne? Also das da bin ich auch gespannt, wie das dann auch in Überzahl aussehen wird, wer dann da das Überzahl steuert. Da wird natürlich Stützle eine Rolle spielen, da wird natürlich werden Seider und Fischbuch an der blauen Linie sehr wahrscheinlich, da wird ein Leubel ja, und dann Michaelis, bin ich auch sehr gespannt, was der für eine Rolle bekommt, weil der kann ja auch Center spielen, ist ja auch, finde ich, hat man immer, wenn er aufgetaucht ist, dann wieder entweder in der DL oder auch bei Turnieren einfach sehr sehr spielstark. Und ja, ich hab so das Line-Up, ich bin dann noch nicht so weit, wie ich sein will, ehrlich gesagt.
Die Frage ist ja auch grundsätzlich, machst du die absolute Top-Reihe, also machst du wirklich Stützle, Nöbels, Föder oder sagst du, teilst die ein bisschen auf? Das ist ja immer so eine Grundfrage, ne? Also hau ich alles in die erste Reihe und in die ersten beiden oder versuche ich mit 4 Ausgeglichene zu spielen? Keine Ahnung.
Du könntest auch Plachter zu Nöbels und Föderl noch stellen und dann Nöbels wäre dann Center in dem Fall. Und Föderl hat sich ja auch, Sebastian, hast du ja auch verfolgt jetzt in den Playoffs und auch ab und zu mal geäußert, ja, von diesem Shooter wegentwickelt zu einem absoluten Allrounder, der auch einfach ein guter Playmaker sein kann und da hat ihm die Zeit in Berlin sicherlich gut getan. Also deswegen, glaube ich, hat man da einfach auch auf dem Flügel dann einfach noch ein bisschen mehr Playmaking-Potenzial, wenn wir es so nennen wollen.
Genau, da gehört ja Fischbuch genauso mit rein. Ja, also ja, wenn man sieht, wie der Spiel kontrollieren kann, wie der Scheiben verteilt und sowas. Also das passt ja dann da eigentlich auch sehr gut. Deswegen, also ich würde mich über erste Reihe, die besteht aus Plachter, Stützle und Fischbuch, Plachter so ein bisschen denjenigen, den man da so ein bisschen frei spielt und die Freiheiten gibt, dann die er, um seinen Schuss dann da anzubringen. Da sind die zwei sicher in der Lage, ihn da zu unterstützen. Und also nochmal, ne, Toni, Ja, hör gut zu, du wirst es nicht machen. Aber ich würde dir ich würde das Talent auf dem Niveau immer versuchen zu verteilen über das Aufgebot. Und dann hast du ja immer noch so einen, den du wirklich überall hinstecken kannst, ja, mit einem Elis dann auch noch, wo du dann einfach im Spiel dann auch nochmal reagieren kannst und dann vielleicht auf Spielsituationen reagieren kannst. Auch das ist ja modernes Eishockey, das ist ja auch so eher deutsche Art, dass du halt einfach deine vier Reihen irgendwie durchrotieren lässt oder dann
durchrollen lassen, reduzierst. Bitte. Durchrollen, alle vier Reihen durchrollen lassen heißt es.
Durchrollen lassen, genau. Und das hat ja mit NHL und auch modernem Eishockey ja irgendwie nur noch wenig zu tun. Also da wird halt dann einfach wirklich spontan reagiert. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Option, die du mit dem Kader dann hast und vielleicht auch ziehen musst, dass du dann während deines Spiels dann reagierst. Weil nochmal, also so ab der dritten Reihe wird es dann schon ein bisschen schwierig und du kannst ja eigentlich schon gar nicht leisten, dann irgendwie einen wie den Michaelis dann nicht Center spielen zu lassen, weil du da halt einfach relativ schwach bist auf der Position.
Absolut. Also wenn wir uns mal, also ich nehme jetzt als Maßstab die Positionsbezeichnung oder die Positionsangaben bei Elite Prospects und da hast du keinen einzigen, der nur ein C dahinter in der Klammer hat. Das sind also Jentsch ist C und L, dann hast du Leubel ist R und C, Michaelis L und C, Nöbels L und C, Plachter generell W und C, Stützle L und C. Das heißt, es ist keiner, der so ein ganz klassischer reiner Center ist. Das sind alles Leute, die wahrscheinlich auch in dieser Saison alle mal um Flügel gespielt haben. Ne? Und das ist echt ein Problem, finde ich.
Ja.
Ja, gut, andererseits kannst du auch sagen, dass ja,
Flexibilität ist auch nicht schlecht.
Genau, ja. Und es ist ja auch alles diese Position noch ein bisschen aufgeweicht. Ne? Du hast jetzt einfach auch auf ganz hohem Niveau viele Center, die eher die Torjäger sind und dann eher die Playmaker auf dem Flügel. Also wenn du schaust, allein Toronto zum Beispiel, Marner und Matthews oder Patrick Kane, der dann eher auch der spielmachende Flügel war und so weiter. Aber also ich habe es ja auch gesagt, es ist schon aufgefallen, dieser Nummer 1 Spielmacher fehlt einfach im Kader. Wann ist das Turnier ein Erfolg für Deutschland? Ich glaube, da hat sich jetzt auch in letzter Zeit nicht so viel geändert. Viertelfinale sollte das Ziel sein. Alles, was drüber rausgeht, ist auf jeden Fall Bonus. Und vor allem muss man ja auch nochmal dazu sagen, wir werden auf die Gruppen ja nochmal ein bisschen genauer schauen. Aber sie haben jetzt halt schon die deutlich leichtere Gruppe, weil Russland nicht mit dabei ist.
Ja, vom Papier her auf jeden Fall. Ich finde aber, du hast viele Mannschaften, die wirklich unangenehm sind. Also klar, Kanada ist der absolute Top-Favorit, auch wir werden auf den Kader irgendwann noch eingehen, auch wenn er jetzt nicht so ein Kader ist, wie man ihn 2015 in Prag gesehen hat natürlich. Trotzdem ist es ein guter Kader. Aber dann hast du diese ganzen Mannschaften, wo die du immer verlieren kannst. Dänemark, Kasachstan, Slowakei, Schweiz. Die kannst du theoretisch alle verlieren, die Spiele, ne? Ich meine, die kannst du auch alle gewinnen. Und dann hast du zwei Spiele, Italien, Frankreich, die musst du gewinnen, meiner Meinung nach. Also auch vom Anspruch her. Ob es dann immer klappt, ist die andere Frage, aber es muss zumindest der Anspruch sein, ins Spiel zu gehen und sagen, wir sind heute Favorit, wir gewinnen das Spiel. Aber die anderen,
Ja, also du musst aus dem, Trio Schweiz, Slowakei, Dänemark, musst du einen hinter dir lassen. Ja, also du musst schon sagen, Kasachstan, Frankreich, Italien, die werden wahrscheinlich dann abfallen so ein bisschen und dann sind es fünf im Kampf ums Viertelfinale. Vielleicht ist der Kasachstan auch noch mit dabei, aber jetzt so.
Ich kann sagen, ist so eine KL-Mannschaft.
Ja,
ne?
Aber schau mal, auf der anderen Seite hast du Finnland, USA, Tschechien, Schweden. Ja, und dann hast du aber Lettland, Norwegen noch mit dabei. Also
vom Papier her, habe ich schon mal gesagt, ist wahrscheinlich die leichteste WM-Gruppe der Geschichte, weil normalerweise hast du von diesen Top 6 im Welteishockey immer 3. Jetzt hat sie nur 2 wegen des guten WM-Ergebnisses 21 plus Russland noch ausgeschlossen. Das heißt, du hast nur ein Top-Team drin und das ist natürlich ein Riesenvorteil, klar.
Gut. Am Freitagabend geht's los, 19:20 Uhr, gleich gegen Kanada, da das erste Spiel. Wir werden umfassend berichten über die deutsche Mannschaft und auch über das Turnier insgesamt. Bernd Schwickerath wird vor Ort sein und Sebastian und ich halten hier die Stellung. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Ich danke auch, ne?
Und danke an Sebastian Böhm.
So schön war das. So schön war es überhaupt noch nie.
Weil es kein Quiz gab, meinst du, oder?
Nee, das ist ein Zitat, google das mal, aber Fitzi kennt es vielleicht.
So Shisho. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und das kommt sehr bald. Servus.
Servus.
Bissl Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.